Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Einen wunderschönen guten Morgen. Das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich unserem Gast, der Kinderärztin und Psychotherapeutin Eva Umlauf. Ein freundliches Hallo nach München.
Herzlichen Dank und hallo zurück nach Berlin.
Eva Umlauf ist Jahrgang 1942. Sie hat als Kleinkind Auschwitz überlebt. Alle, die nach Auschwitz oder in KZs kamen, bekamen von den Nazis eine Tätowierung. Auch sie damals als zweijähriges Kleinkind. Viele haben sich das dann nach dem Krieg wegmachen lassen. Wie ist das bei Ihnen? Ist die Nummer noch auf dem Arm?
Ja, bei mir ist die Nummer noch auf dem Arm. Diese Nummer, ich erinnere mich nur mit dieser Nummer. Ich habe die Nummer und ich glaube, wenn man sie auch entfernen lässt und wenn man sie früher hat entfernen lassen, dann war da eine Narbe. Also, und diese Nummer ist nicht nur in der Haut. Diese Nummer geht tiefer, diese Nummer ist in der Seele. Und deswegen meine ich, die äußerliche Entfernung bringt nicht viel.
Man kann es natürlich auch vielleicht sogar umdefiniert haben, sozusagen als Beweis, ich habe euer mörderisches System überlebt.
Man kann das so sehen, das ist ein Zeichen der Entmenschlichung. Ja? Und diese Nummer ist sowas Bleibendes. Ja? Bei mir ist das ein bisschen anders, weil sie ist mit mir mitgewachsen. Ja, ich war 2 Jahre alt und bei meiner Mutter war sie deutlich blau zu sehen. Bei mir ist sie verblasst und größer geworden. Und sie ist aber deutlich sichtbar, aber weniger als früher, weil sie heller ist. Ja, so beim Arztbesuch oder beim irgendwelchen ärztlichen Untersuchungen, EKG oder sowas, werde ich noch gefragt. Sonst ist das viel weniger geworden.
Ich glaube, man kann wirklich sagen, Frau Umlauf, dass Sie leben, ist eine Art Wunder. Denn Kinder in den Konzentrationslagern wie Auschwitz, die ja, wurden entweder gar nicht geboren erst, weil schwangere Frauen meist umgebracht wurden. Oder wenn sie geboren wurden oder mit den Müttern ins KZ kamen, dann haben sie es nicht überlebt. Hunger, Krankheiten, medizinische Experimente, die an ihnen durchgeführt wurden. Also wer oder was machte das Wunder ihres Überlebens möglich?
Ja, wenn ich das in Kürze sage, war das eine Zugverspätung, eine kaputte Lok, mit der wir aus der slowakischen Arbeitslager Sereď nach Auschwitz aufgebrochen sind. Die Fahrt hat 3 Tage länger gedauert mit diesem Viehwaggon, weil das kaputt war und man wusste nicht so recht, was man mit uns machen soll. Mit vollem Zug aus der vollem Zug slowakische Juden, die als letzter Transport nach Auschwitz gekommen sind. Wir waren der letzte Transport, gleichzeitig der erste, der nicht direkt in Vergasung ging. Warum nicht? Weil es die Gaskammern nicht mehr gab. Die wurden genau am 30. Oktober wurde noch vergast und danach wurden sie um die Spuren der Nazi-Regierung zu verwischen, wurden diese Gaskammer gesprengt, weil die Rote Armee schon zu hören war, dass sie sich nähern und dass sie wissen, was los ist und dass sie vorhatten, diesen Lager zu befreien. Und das passierte am 27. Januar 1945.
Sie haben überlebt, Ihre Mutter auch? Auch die Schwester Nora, die sogar in Auschwitz geboren wurde. Aber man musste ja dann auch noch, nach allem, was ich weiß, das Überleben überleben. Also Sie waren ja sicherlich nicht bei bester Gesundheit nach Auschwitz.
Ja, so ist das. So wird das. Wir waren sehr, sehr krank. Meine Mutter, als sie nach Auschwitz kam, war im 4. Monat schwanger mit meiner Schwester. Und diese Schwangerschaft ist nicht bemerkt worden, weil man da eigentlich sehr dünn war und man hat noch nicht den großen Bauch gesehen. Und ich war nach Ankunft direkt ein gesundes, knapp zweijähriges Kind. Und bei der Befreiung waren wir sehr, sehr krank. Ich habe ja meine Krankengeschichte gesehen. Und auch als Kinderärztin kann ich sagen, dass von diesen Diagnosen, die drauf standen, in Deutsch und Russisch geschrieben mit einer Feder von den Ärzten, zum Beispiel offene Tuberkulose, Rachitis, Hungerödeme, Keuchhusten, Lungenentzündung, Skoliose. Also es war eigentlich der Lehrbuch der Kinderheilkunde, was alles drin stand. Also todkrank und ein Pädiater, ein Arzt, der auch als Häftling im Lager war, Professor für Pädiatrie in Prag, hat meine Mutter gesagt, vergessen Sie das Kind, das überlebt das nicht.
Aber Sie haben es überlebt, wie gesagt, wirklich ein mittleres Wunder. Die Familie hatte ja vor der Deportation in der Tschechoslowakei, in der heutigen Slowakei, gelebt, kam dann erst einmal vor Auschwitz in ein Zwangsarbeitslager, Novaki, in der Slowakei. Geschah das eigentlich auf Betreiben der Deutschen?
Es ist alles, was in der Slowakei passiert, auf Betreiben der Deutschen passiert. Aber die Slowaken haben mit großer Begeisterung mitgemacht. Die hatten eigene faschistische Garde, also slowakische Garde, Hlinka Garde. Die hatten einen katholischen Priester als Präsident, Josef Tiso, der unterschrieben hat, die Transportlisten für 60.000 slowakische Juden, die ins Gas gegangen sind. Also die Mitarbeit und die Begeisterung von Hitler war im hohen Maße vorhanden. Es gibt Fotos in Archiven in der Slowakei, wo Tiso und Hitler sind in Salzburg auf dem Bahnhof treffen und sich die Hände schütteln. Also das war eine totale Begeisterung für dieses Regime.
Sie haben über Ihr Leben, die Erfahrungen in Auschwitz, nach Auschwitz, ein Buch geschrieben, auf das werden wir noch ein paar Mal zu sprechen kommen. Und da sind auch Fotos drin, unter anderem ein paar von diesem Arbeitslager, damals in der Slowakei. Und diese Fotos haben fast was Idyllisches.
Ja, das sind auch gefährliche Fotos, hat Ivan Kamenec gesagt, der Historiker, dass sich mit dieser Zeit in der Slowakei mit der Geschichte des slowakischen Staates, der 1941 eingerichtet wurde, befasst. Und zwar, man wollte den Eindruck gewinnen, so wie in Theresienstadt ähnlich, dass es uns gut geht und wir sind nur auf einer Arbeitsreise. Also dieser Fotograf sollte dokumentieren die Arbeit. Und die Slowakei war ursprünglich ein Vasallenstaat. Slowakei war nicht besetzt worden von Anfang an von den Deutschen. Es waren nur Gesandte, die an Berlin am Schreibtisch berichtet haben. Aber die schmutzige Arbeit hat die Hlinka Garde gemacht und die Slowaken selber, die begeistert von den Ideen von Hitler waren.
Ihre Eltern, die Mutter war damals 18, Vater ungefähr 30, hatten geheiratet, schreiben Sie, in der Hoffnung, dass sie eben nicht deportiert werden, nicht in ein solches Arbeitslager kamen. Aber diese Hoffnung war trügerisch.
Ja, weil es war ja so, dass ich habe ja meine Mutter gefragt, warum sie so früh geheiratet hat, wo ich schon größer war. Und dann hat sie auch gesagt, wir haben halt geheiratet, weil wir dachten, dass wir nicht auf die Transporte gehen. Aber das war alles falsche Hoffnung und das war alles gelogen. Also die kamen genauso in Arbeitslager und diese Arbeitslager waren auch wichtig, weil sie Uniformen genäht haben. Sie haben für die Front gearbeitet, also sie haben geliefert Mützen, Mäntel, Schuhe. Da waren verschiedene Werkstätten und da war auch eine Fotowerkstatt. Und diese Fotowerkstatt sollte die Arbeit dokumentieren, wie ich sagte. Aber wenn in Nowaki ein Kind geboren worden ist und ich war aus den 5 Geburten die erste Geburt, dann hatte mich die ersten 2 Jahre begleitet. Und das sind die einzigen Fotos, die wir haben. Der Fotograf hat auch überlebt und hat nach dem Krieg meiner Mutter diese Fotos gegeben.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch ist Eva Umlauf, eine der wenigen Holocaust-Überlebenden, die wir noch haben. Anders, Frau Umlauf, als Sie, Ihre Mutter, Ihre Schwester, hat Ihr Vater Auschwitz nicht überlebt und viele andere Familienangehörige, etwa 4 Geschwister der Mutter, haben diese Nazizeit auch nicht überlebt. Der Vater, die Großeltern, Sie haben sie wahrscheinlich nie bewusst kennengelernt, aber waren Sie wie Geister im Leben weiter da?
Ja, ich weiß nicht, ob wie Geister, aber die waren immer da. Wir leben und haben gelebt mit vielen, vielen Toten. Und das ist ein sehr kompliziertes Leben, wenn man keine lebendige Verwandtschaft hat. Wir hatten keine Oma, wir hatten keine Tanten, wir hatten keine Cousinen. Ich habe immer die Freundinnen beneidet, dass sie in den Ferien zu Oma gefahren sind. Oder die Oma hat denen irgendwas gestrickt oder gebacken oder erzählt. Also wir waren total ohne Familie. Die einzige war meine Mutter, die überlebt hat von ihren 4 Kindern. Also die hatte 3 Geschwister. Und sonst ist niemand geblieben. Und das ist schwer.
Sie wissen um diese Jahre in Auschwitz nicht aus dem eigenen Erleben. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich sollte mal sagen, wie es heißt, die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen. So der Titel des Buches über Ihr Leben, das Sie geschrieben haben vor 6 oder 7 Jahren. Sie haben sich lange nicht, so steht da, als Überlebende empfunden, eben weil Sie das nicht aus eigenem Erleben erfahren haben. Wann und warum hat sich diese Einstellung zu dem, ja, ich bin eine Überlebende, sagen zu können, vielleicht auch zu müssen, geändert?
Also ich wusste immer, dass ich eine Überlebende bin. Ich meine, wenn Sie täglich mit dieser Nummer auf der Hand leben und Ihre Mutter auch, dann hat man den Eindruck, dass man zu den Überlebenden, das ist nicht der Eindruck, man weiß, dass man zu den Überlebenden gehört, auch wenn man keine bewussten Erinnerungen hat. Und dann ist das auch so, dass ich zuerst dachte, alle Menschen haben eine Nummer. Dann habe ich gesehen, dass nicht alle Menschen Nummer haben. Und ich glaube, das ist ganz verschieden in den überlebenden Familien. Ich bin zwar rein rechnerisch eine Überlebende, die zu der ersten Generation gehört. Aber ich war ja natürlich sehr klein und ich habe diese bewussten Erinnerungen nicht. Und ich betrachte mich selber als eine Brücke zwischen dieser ersten und der zweiten Generation, was meine Kinder sind und die nächste Generation ist. Und es ist auf jeden Fall, auch wenn man es nicht bewusst überlebt hat oder nicht bewusst erinnert, es ist trotzdem in einem drin.
Und der Horror dieser Jahre, wenn der sich im Unterbewusstsein sozusagen festgesetzt hat, das Nicht-Erinnerte, das wahrscheinlich auch oft nicht Ausgesprochene, war doch prägend für Ihr Leben, nehme ich an. Können Sie sagen, wie?
Das war einfach prägend, weil wir auch schon in unserer kleinen Stadt, wo wir gelebt haben, das waren in Trenčín in der Slowakei, das waren vielleicht 5 jüdische Familien, die zurückgekommen sind, die überlebt haben. Nicht unbedingt Konzentrationslager, aber dass sie versteckt worden sind und oder in den Wäldern und Bergen sich versteckt haben, wo man auch überleben konnte, weil manchmal Leute geholfen haben mit Lebensmitteln und mit was gekochten. Und das ist einfach da. Es ist vorhanden. Jeden Tag, bei jedem Feiertag fehlen ihnen die Toten. Hauptsache, wenn man am Tisch sitzt und man merkt, gerade in diesen besonderen Tagen, dass man ganz wenige sind.
Ich habe irgendwann mal von einer Überlebenden, mit der ich mich unterhalten habe, den Satz gehört, die Vergangenheit hört nicht auf. Und diese Frau hat mir auch erzählt, dass ganz oft der Holocaust, Auschwitz, bei den Überlebenden in den Familien omnipräsent ist. Also dass alles, was an Freude, an Leid danach passiert, gemessen an Auschwitz, an Bedeutung verliert. Und dass es immer ein Gespräch, ein Gegenstand war. Es gibt aber auch andere, die das Gegenteil erleben, dass es nämlich totgeschwiegen wird, dieses ganze Kapitel. Wie war das bei Ihnen?
Also ich würde sagen, so etwas in der Mitte. Das war kein Thema, kein tägliches Thema. Absolut nicht. Aber es war auch nicht totgeschwiegen. Wenn meine Mutter meinen mittleren Sohn angeschaut hat und sagte, er sieht aus wie mein verstorbener Bruder, dann war er, der verstorbene Bruder war da. In Oliver, in ihren Augen, in ihrer Projektion auf ihm. Also das ist nicht tägliches. Täglich lebt man mit diesem Holocaust schon. Es beeinflusst alle möglichen, den Alltag auch. Aber es ist nicht ein tägliches Thema. Das tägliche Thema ist das Leben, ist die Arbeit, die Schule, die Schulaufgaben, die Kinder mit guten und schlechten Tagen. Also das ist so und gerade ich empfinde das so. An den Feiertagen, die man im Familienkreis feiert, meine ich die jüdischen Feiertage, am Tisch fehlen uns die Leute, die dort geblieben sind.
Haben Sie Ihre Mutter viel gefragt, als Sie dann älter wurden, also über das Zwangslager, Arbeitslager in der Slowakei, über Auschwitz? Oder haben Sie gar nicht so genau gewusst, wonach Sie eigentlich fragen hätten sollen?
Ich habe mir nicht getraut zu fragen, weil ich gespürt habe, dass ich nicht fragen soll. Bei uns herrschte so ein unausgesprochenes Fragenverbot. Es hat niemand gesagt, wir sollen nicht fragen, aber wir haben es gespürt, dass wir nicht fragen sollen. Das ist einfach, wir wussten einfach, dass die Mutter traurig macht und dass sie weint und das wollten wir nicht. Wir haben versucht, nicht zu fragen, leider. Ich habe auch wirklich ganz wenig gefragt. Und meine Mutter hat kaum was erzählt.
Sie war eine hochverstörte Frau, Ihre Mutter? Oder hat sie es irgendwie geschafft, ihr Leben neu aufzubauen nach den schrecklichen Erlebnissen in Auschwitz, in denen ja auch ihr Mann gestorben ist?
Also sie war nicht gestört. Sie war
verstört.
Verstört, ja, pardon. Aber sie war optimistisch. Sie war lustig. Sie hatte Abitur nachgemacht. Sie hat in Abendschulen. Sie hat Fernstudium für Lehramt, Grundschule gemacht. Sie hat, wenigstens so habe ich sie in Erinnerung, das Leben gelebt. Alles, was man wieder in eine Diktatur, kommunistische Diktatur, erleben konnte. Aber sie, wo sie alt geworden ist, ist sie depressiv geworden. Alt geworden, sie war 62, als sie hat aufgehört zu arbeiten. Wir waren, wie man in der Slowakei sagt, in Ordnung. Die zwei Töchter waren verheiratet, es waren Männer da, es waren Kinder da, also Enkelkinder. Und sie hat auch nach dem Krieg nochmal geheiratet, 1949. Und da war wieder ein Mann in der Familie, der auch geholfen hat in dem täglichen Leben. Auch ein Überlebender von 4 Konzentrationslager. Und sie war lebenslustig, bis das Alter kam, bis sie für sich keine Aufgabe mehr gesehen hat. Und das war, als ob ihr Akku leer wäre und die Steckdose nicht in der Nähe war, wo man es wieder mal auffüllen hat können.
Und das ist ein sehr, sehr gutes Bild.
Ja.
Sie haben eigene Kinder, drei ja. Söhne. Oliver, der Name fiel schon, das ist der mittendrin. Gibt noch ja. Erik und Julian.
Ja.
Sie schreiben von sich selbst in dem besagten Buch als Gefühlserben. Spricht auch das an, was Sie eben schon erzählt haben, dass vieles so unter der Haut, unter der Oberfläche irgendwie mitgeschwungen hat aus diesen schrecklichen Nazi-Jahren. Wie ist das mit Ihren eigenen Kindern, Ihren Söhnen? Sind das auch noch Gefühlserben?
Absolut, das sind auch Gefühlserben. Hauptsache der Erste, der Sohn von zwei Überlebenden ist. Also mein erster Mann ist dann an einem Unfall verstorben, wo Erik 3,5 Jahre alt war. Und er lebt in New York. Und ich muss sagen, dass man das weiß, auch wenn Holocaust und Auschwitz nicht das tägliche Leben beherrscht, aber trotzdem, die wissen, dass die Mutter in Auschwitz war. Die wissen noch viel mehr, seitdem ich das Buch geschrieben habe.
Und sollen die Enkelinnen, die es gibt, zwei Mädels, das irgendwann auch wissen? Oder sollte man die lieber von diesem Teil der Familiengeschichte verschonen?
Die wissen. Natürlich wissen die das. Und sie leben in New York, wo auch sehr viele Juden wissen. Im Gymnasium in New York, wo sie waren in der Schule, war über ein Drittel jüdische Kinder. Die wurden für Bar Mitzvahs eingeladen und für alle jüdische Feste, auch in anderer Familie. Also in New York ist das jüdische Leben, die haben auch keine jüdische Mutter. Und es ist auch so, dass sie das nicht nur wissen. Naomi war die Jüngere, die 20 Jahre alt ist, war dieses Jahr mit mir in Auschwitz, wo ich eine Rede gehalten habe, im Januar 23 jetzt. Und die war mit und die ist aus Boston reingeflogen für 1,5 Tage, weil sie das wollte.
Als Sie, Eva Umlauf, Ihre Mutter und Ihre Schwester Auschwitz verlassen konnten, gab es da nach dem Kriegsende für Ihre Mutter keine andere Option, als in die Slowakei zurückzugehen, obwohl in Ihrer Familie es viele Tote gab, die die Behörden dort zu verantworten hatten. Es gab dieses Zwangsarbeitslager, in das man sie gesteckt hat, deportiert hat. Viele haben nicht überlebt aus der Familie und trotzdem war das wieder oder noch die Heimat?
Das würde ich jetzt anders sagen. Die ist mit uns zurück dort, woher sie deportiert worden ist, weil das war wie ein Treffpunkt. Da wusste man noch nicht, wer überlebt hat und wer nicht. Und das war auch die Erwartung, man muss schauen, wer zurückkommt. Und als sie zurückkam, dann hat sie schon gesehen, dass außer ihr und uns beiden niemand mehr zurückkam.
Aber es sind nicht ja viele, viele haben ja immer gesagt von den Überlebenden, nie wieder zurück ins Land der Täter.
Ja, also wir waren, welches Land war nicht der Täter? Ja, das ist die Frage. Also für meine Mutter, die Slowakei, wo sie sie verlassen hat. Meine Mutter war Jahrgang 1923 und sie lebte zwar in der Slowakei, aber das war die K&K-Monarchie. Die Wien ist nah, Budapest ist nah. Man hat gelebt. Sie ist in Österreich geboren. Ihre Muttersprache ist Deutsch. Und das war jetzt nicht so, wie das jetzt ist, ja, dass man jetzt auch wieder die Slowakei hat, auch mit sehr rechten Tendenzen. Und es ist ja schon so, dass sie dort gelebt hat und dort auch geblieben ist. Sie hatte keine Kraft. Es war Möglichkeit, nach Israel auszuwandern, 1949. Und ich weiß das, weil da erinnere ich mich ganz genau, dass ein paar Familien aus Trenčín ausgewandert sind und dass die uns dann sogar eine so halb motorische, elektrische Waschmaschine geschenkt haben, die sie nicht nehmen konnten. Und also das, meine Mutter war die Witwe, diese Wunder mit zwei kleinen Kindern zurückzukommen. Und was die Leute hatten, wir haben dann solche Geschenke gekriegt. Sie bleiben oder sie kommen nach. Also konkret war nie davon die Rede, dass wir auswandern.
Aber Sie sind dann ziemlich jung gegangen. Sie waren so 23, 24, Anfang 20. Sie haben den westdeutschen Juden und Bauunternehmer Jakob Sultanik geheiratet und sind für ihn mit ihm nach Westdeutschland gegangen. Also nun wirklich in das Land der Täter schlechthin, obwohl Sie ja mit Recht gesagt haben, davon gab es mehrere.
Ja, also es ist ja so, dass Jakob Sultanik ein polnischer Überlebender war. Und wir wissen, dass Polen nach dem Krieg die Juden nicht zurückhaben wollte. Also die waren staatenlos, die hatten keinen Pass. Jakob Sultanik ist so mit seinem Bruder, also aus dieser Familie, die 4 Konzentrationslager überlebt hat, sind von 6 Kindern 3 am Leben geblieben, 3 Brüder. Der eine lebte in Amerika, war zuerst in Israel, der Älteste. Und diese 2 Brüder haben ihm gefolgt nach Amerika, weil sie nicht in Deutschland leben wollten. Die lebten in Amerika, auf jeden Fall die erforderliche Zeit von 5 Jahren ist das Mindeste, dass man einen amerikanischen Pass bekommt. Und so ist Jakob Sultanik einmal zufällig wieder nach München gekommen und in München geblieben. Also er hat in Westdeutschland gelebt, war aber ein amerikanischer Staatsbürger, aber ein polnischer Jude ursprünglich.
Als Sie geheiratet haben, 1966, war klar, Sie wollen die Slowakei verlassen. Es war wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Sie liefen ja über zum Klassenfeind gewissermaßen. Aber Sie haben dann irgendwann es geschafft, nach München zu gehen, ganz legal auch. Sie kamen in eine westdeutsche Nachkriegsgesellschaft, Frau Umlauf, die war sicherlich in Tendenzen noch antisemitisch. Sie sprachen die Sprache nicht.
Ja.
Das kann nicht so ganz leicht gewesen sein.
Nein, es war eine schwere Zeit. Ich bin aber, das wäre mit mir jeder zufrieden, der von Integration spricht. Ich habe sehr schnell Deutsch gelernt. Ich habe eine Sprachschule besucht von 8 bis 12, 6 Monate lang. Wenn man im Land lebt, wo man die Sprache spricht und man noch jung ist und man will sie sprechen, weil ohne eine Sprache zu sprechen, können sie gar nicht existieren. Ich war junge Ärztin und ich kam in eine nicht nur noch antisemitische Gesellschaft, ich kam auch in eine frauenfeindliche Gesellschaft. Die haben gesagt, also sie als Ärztin arbeiten und ein Kind zu haben und noch ein Mann, der Geld verdient, also da können zu Hause bleiben. Sie nehmen die Stelle einer anderen Kollegin, die in eine andere Position hat. Also es war sehr schwer für mich, überhaupt einen Fuß zu fassen als eine Frau, die den Beruf ausüben wollte. Man gehörte in die Küche, man gehörte zum Herd und das war's, noch auf dem Spielplatz. Das kann man sich heutzutage nicht vorstellen.
Na, man kann sich schon noch vorstellen. Ich brauche nur an meine eigene Mutter denken. Aber wie haben Sie es dann geschafft, sich gegen diese gesellschaftlichen Widerstände auf den Weg zu machen? Denn Sie haben eine berufliche Karriere als Kinderärztin und Therapeutin beschritten. War das der Mann, der Sie da unterstützt hat? Oder wer hat Ihnen den Rücken gestärkt?
Also der Mann hat mich unterstützt, aber das hat nichts genutzt. Ich habe die Stelle bekommen, praktisch. Ich habe zuerst versucht, als Gastärztin zu arbeiten. Ich musste zuerst mal gucken, Gastärztin, ich bin Vormittag mit der Visite mitgegangen, das war auch kein einfacher Weg, weil niemand mich haben wollte. Als Gastärztin für ein paar Stunden, ja. Und da musste ich mich noch versichern, dass wenn ich die Treppe runterfalle, dass die anderen nicht schuldig sind. Ich erinnere mich, das war nicht einfach. Und wo mein Mann starb und ich dann ohne den Mann da war, dann war ich plötzlich in eine andere Position und nach Schwierigkeiten, aber trotzdem habe ich dann doch eine Stelle bekommen in einem anerkannten Krankenhaus für Facharztausbildung in Harlachinger Krankenhaus in München.
Ich habe in dem Buch von Ihnen, Frau Umlauf, den schönen Satz gelesen: Meine eigene Hochzeit war die erste jüdische Hochzeit, an der ich teilnahm. Das spricht dafür, dass das Jüdischsein im Grunde in Ihrer Herkunftsfamilie zumindest zunächst mal überhaupt gar keine Rolle gespielt hat.
Überhaupt gar keine Rolle kann man nicht sagen. Also wir haben noch bis 1948 jüdische Feiertage gefeiert zu Hause. Als der Kommunismus an die Macht kam, die nächste Diktatur, damals haben Kommunisten keinen Gott gekannt. Also die Religion hatte keine Rolle gespielt. Nicht nur die jüdische, auch die katholische, was Slowakei großteils ist katholisch, aber auch evangelisch. Und auch die christliche Religion war verboten. Also man konnte auch nicht in die Kirche gehen. Aus der Synagoge wurde nach Übernahme der kommunistischen Regierung ein Lager für Stoffe gemacht. Ich habe am jüdischen Religionsunterricht die ersten zwei Schuljahre teilgenommen, wo ein kleiner Raum in der Synagoge für diesen Zweck freigelassen worden ist. Aber wir hatten noch Glück. In der Ukraine hat man aus den Synagogen nach dem Krieg Ziegenställe gemacht. Und deswegen war auch meine Hochzeit 1966 heimlich. Da haben alle geguckt, die eingeladen waren. Viele sind auch nicht gekommen, weil sie Angst hatten. Sie werden gesehen in der Wohnung von Rabbiner. Das beschreibe ich auch. Und es war die erste jüdische Hochzeit mit allen Schikanen, was man verlangt, weil das ein orthodoxer Rabbiner war, durchgeführt.
Und trotzdem sagen Sie, gut, es hat eine Rolle gespielt, aber Sie kommen aus einem bürgerlich assimilierten Familienhintergrund und Sie hätten, schreiben Sie, durch Ihren ersten Mann Jakob das Jüdischsein eigentlich wirklich erst gelernt. Heißt was?
Heißt, dass man das Judentum nicht leben dürfte. Das heißt, auch schon in meiner Familie, meine Mutter war die Religion nicht die jüdische, große Feiertage, ja, aber es hat keine große Rolle gespielt. Die haben schon nicht koscher gelebt, also koscher gekocht, schon in der Familie meiner Mutter. Also man erzählt als Anekdote, dass mein Großvater immer gesagt hat, was in den Mund kommt, ist immer koscher. Aber das, was aus dem Mund kommt, das heißt, was man sagt, soll koscher sein. Also es war nicht wichtig.
Aber die Familie Ihres ersten Mannes, Jakob, der wie gesagt nach relativ kurzer Ehe beim tragischen Haushaltsunfall, muss man sagen, gestorben ist, diese Familie, die war schon sehr, wenn man das so sagen darf, jüdisch, auch sehr traditionell. Und ja, das hat schon Einfluss auf ihre Ehe und auf ihr Leben genommen, oder?
Ja, absolut. Ich konnte eigentlich, wie auch paradox das klingt, das freie jüdische Leben das erste Mal in Deutschland leben. Also das ist ja so, dass wir eine große Synagoge haben, ungefähr 10.000 Mitglieder. Wir haben jüdischen Kindergarten, Kita, wir haben Schule, wir haben Gymnasium. Leider ist unter der Synagoge, es muss so sein, von Polizei geschützt. Wir haben immer ein Polizeiauto, an den Feiertagen mehrere. Die Präsenz ist da. Wir wissen um die Gefahr, was passieren kann. Und das Wertvollste, was drin sind, unsere Kinder, müssen wir schützen.
Würden Sie denn heute noch so schreiben wie 2016 in dem Buch, ich fühle mich als Jüdin nicht persönlich bedroht in Deutschland?
Nein, man bedroht mich auch. Es ist nicht gefährlich. Ich habe keine Angst, in der ich lebe. Aber ich kriege schon jetzt, wo ich mehr im öffentlichen Leben stattfinde, muss ich sagen, dass ich schon Mails kriege, die nicht antisemitische Mails, dass ich sage, ich war schon vor ihrem Haus mit dem Auto, weil ich finde, dass sie gefährlich sind. Und es sind so Kleinigkeiten, aber das ist schon ein Unterschied. Ich meine, wir haben antisemitischen Beauftragten in Bayern, wir haben es an der Bundesebene, aber die Statistiken zeigen, dass Antisemitismus, Rassismus zunimmt und dass man immer mehr Leute sich nicht sicher fühlt.
Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Eva Umlauf Zeugnis abzulegen, also zu erzählen in Schulen. Sie haben dieses Buch geschrieben über das, was Sie, was Ihre Familie erlebt hat in der Nazi-Zeit. Es gibt immer weniger Menschen wie Sie, die sozusagen das direkt noch in ihrer DNA haben, sagen wir so, weil selbst erlebt haben Sie es als Zweijährige natürlich nicht. Wie wichtig ist es, dass es Menschen gibt wie Sie?
Es ist sehr wichtig. Man merkt man bei den Lesungen, wie die Kinder, ich sage Kinder, das sind aber nicht Kinder mehr, eher junge Erwachsene schon in den höheren Schulklassen, interessiert sind, welche Fragen sie stellen, wie dankbar sind die, wie sie mir Briefe schreiben, dass sie sich bedanken, dass man mit denen darüber gesprochen hat. Also ich glaube, dass das Wichtigste für die Zukunft und auch die Rettung vor diesem Rechtsruck ist die Jugend, ja, weil das ist unsere Zukunft und die übernehmen irgendwann und zwar bald. Und deswegen ist es wichtig, dass sie wissen, welche Vergangenheit diese Stadt hat und dass sie das wissen von jemandem, der dabei war. Und das ist schon, ich würde sagen, so ein bisschen der letzte Mohikan, die paar, die noch die Kraft haben, einfach mit der Jugend zu sprechen.
Und dann?
Und dann bleibt nicht sehr viel von den Opfern und auch nicht von den Tätern. Und dann gibt's Bücher und dann gibt's Spiegel Foundation, dann gibt's Hologramme, dann gibt's alles Mögliche.
Und dann gibt's Kinder und Enkelkinder. Inwieweit tragen die die Fackel auch ein Stück weiter?
Tragen die, ja. Diese Enkel und die Kinder, die sind auch die Jugend und gerade die Enkel. Generation übernimmt, weil sie eine andere Vergangenheit hat. Die hat diese Vergangenheit auch in den Genen, wie Sie sagen. Aber diese Vergangenheit ist nicht so belastet. Die ist da. Die ist da, die wissen, was mit der Oma war und was mit dem Opa war. Und die sind tatsächlich sehr interessiert an uns. Die fragen, die sind stolz, wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt nach einer Lesung, Mama, ich bin stolz auf dich. Das habe ich zu ihm gesagt, weil er eine 1 in Latein hatte. Also eigentlich diese verdrehte Welt, die sich dreht, da habe ich die Hoffnung, dass sie unsere Arbeit fortsetzen werden.
Eva Umlauf, ich danke Ihnen für diese viel zu kurze Stunde mit uns bei hier im Gespräch. Einen schönen Gruß nach München.
Ich danke Ihnen und Gruß zurück.